D-Radio Wissen 100.
Der DDR sind die Leute weggelaufen. Und nicht nur ihr. Die Staaten des Warschauer Paktes beschlossen deshalb, die Westgrenze abzuschotten. In Berlin, dort wo Osten und Westen inmitten einer Stadt aneinandergrenzen, war dieser Beschluss am sichtbarsten. Fast 15.000 Soldaten, Grenzschützer und Volkspolizisten der DDR riegelten die Grenze nach West-Berlin ab und begannen, Stacheldraht zu ziehen, erste Mauern zu errichten. Am 13. August 1961 war das. Ein Tag, den Hans-Joachim Opitz nicht vergessen wird. Er ist in den Westen geflohen, am Tag, als die Mauer gebaut wurde. 24 Jahre alt war er, frisch gebackener Elektroingenieur, und für diese 100 hat er die Geschichte nochmal erzählt und auch, dass die ersten Gedanken an die Flucht schon vorher kamen.
Anfang des Jahres 1961 war sogar geplant, dass wir in den Westen gehen sollten, und zwar mein Freund. Wir waren beide im Mai Diplom-Ingenieure geworden an der Technischen Hochschule in Dresden und hatten dann also vor, uns abzusetzen oder, wie das auch im schönen Sächsisch heißt, rüber zu machen.
Warum wollten Sie den rüber machen?
Weil erstens mich persönlich betreffend wurde mir also bei den Berufsplanungen sozusagen verordnet, dass ich in die Buna-Werke, das war so eine große Kunststofffirma in der Nähe von Leipzig, gehen sollte, wozu ich überhaupt keine Lust hatte. Und so habe ich mich dann selber bemüht, eine Stelle, die mir mehr zusagte. Und das ist mir auch gelungen beim Elektroamt in Berlin, sodass ich am 13. August 1961 eben auch in Berlin war. Ich wohnte allerdings nicht in Mitte, wo diese Stelle war, sondern in Berlin-Köpenick.
Nur haben Sie dann ja eine Stelle gefunden, die besser war. Wieso wollten Sie denn noch rüber? Was gab es denn noch für Motivation?
Ja, also ich war auch während der Studienzeit Mitglied der katholischen Studentengemeinde. Und da weiß ich heute, dass ich da auch schon von der Stasi überwacht wurde. Mein Elternhaus war sehr freiheitlich gesinnt und absolut gegen das Regime. Das war aber mein Vater auch schon bei den Nazis gewesen. Dann hatte ich unbedingt immer das Bedürfnis, reisen zu wollen. Und ich habe wiederholt erlebt, die Einschränkungen der persönlichen Freiheit, wie zum Beispiel ein Student und Semesterkollege in die sogenannte Produktion zur Bewährung geschickt wurde, weil er ein halbes Jahr zu früh gesagt hat, Stalin ist ein Faschist. Und dann das Extrem, das war mit sicherlich ein Auslöser, dass meine Seminargruppe, Seminargruppe 1, aufgelöst wurde, weil wir nicht den Fahneid leisten wollten. Wir wurden also aufgelöst und auf die übrigen 5 Seminargruppen verteilt und nannten uns dann sozusagen schon als Opposition die Pilzsammler. Also ich hatte durchaus eben keinerlei Bezug zu dem System, weil ich es nicht akzeptieren konnte.
Und da ist dann einem auch schnell klar, dass eine Zukunft in diesem System nicht funktionieren würde.
Genau das. Ich wäre wahrscheinlich wirklich eingegangen in diesem System.
Nun waren Sie an diesem 13. August 1961 dann in Berlin, das haben Sie gerade schon gesagt. Der Beschluss abzuriegeln, diese Mauer zu bauen, der kam ja sehr, sehr plötzlich. Selbst der Bundesnachrichtendienst im Westen wusste davon erst am Tag davor. Auch am Tag davor war der Beschluss der SED erst gefasst worden. Wie haben Sie das erlebt in Berlin an diesem Tag?
Also ich muss sagen, ich habe natürlich etwas unkonzentrierter im Elektroamt gearbeitet. Warum? Ich hatte eine Riesensäule, so mit Radios und so weiter. Also ich war also da schon immer am Hören, was so sich tat. Weil jeden Tag wurden mehr Flüchtlinge gemeldet im Radio. Aber ich hatte noch überhaupt nicht konkret vor, abzuhauen. Und dann kam es so, an dem Sonntagmorgen, es war ein strahlender Sonntag, kann ich mich noch genau erinnern, dass meine Wirtin, meine 80-jährige Wirtin in Berlin-Köpenick, so gegen 10, glaube ich, war es, sagte, die machen eine Mauer um oder riegeln den Ostteil Berlins ab. Und sie meinte also, das kann doch gar nicht gut gehen. Und in dieser kurzen Zeit habe ich den Entschluss gehabt, jetzt oder nie. Und dann muss ich dazu sagen, habe sogar ein bisschen strategisch gehandelt, indem ich zu meiner Tante, die auch in Berlin-Köpenick wohnte, die Schwester meines Vaters, gegangen bin und der gesagt hat, ich hau jetzt ab, ich fahre nach Berlin-Köpenick Wannsee, wo eine Schwester meiner Mutter auch wohnte, wo ich also auch schon vorher immer mal gewesen war. Und wenn ich da bleibe, dann schicke ich ein Telegramm. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, und dann bin ich so um 11 etwa gestartet in Richtung Friedrichstraße.
Nun waren da ja tausende Soldaten und Volkspolizisten, die haben schon Stacheldraht aufgezogen. Wir kennen alle die Bilder. Mhm. Die haben schon Mauern gebaut, zum Teil Fenster zugebaut. Die Bahnstationen waren abgeriegelt. Im Ostteil, da sind die Westbahnen durchgefahren, ohne Passagiere aufzunehmen. Wie wollten Sie da drüber?
Also ich bin den Weg, den ich sonst auch immer zur Arbeit gefahren bin, nämlich Berlin-Mitte, also in der Charlottenstraße war dieses Elektroamt, bin also nach Friedrichstraße gefahren und da war die Hölle los. Da rissen sie die Gleise auf und machten Friedrichstraße zum Sackbahnhof. Also da war das unvorstellbar, das war schockierend. Das war vielleicht so gegen 12 Uhr und da habe ich mich aufgemacht und habe versucht, an die Grenze zu kommen.
Was hatten Sie denn dabei?
Gar nichts. Ich hatte meinen Personalausweis, meinen Flanellanzug an, den besten, den ich hatte, angezogen und den sogenannten SVK-Ausweis noch, also diesen Sozialversicherungsausweis. Das war alles. Und ein paar Ostmark, keine müde Mark, West.
Und dann sind Sie vom Bahnhof Friedrichstraße losgegangen.
Und da bin ich dann losgegangen. Es war unmöglich, im Bereich Friedrichstraße oder Brandenburger Tor an die Grenze zu kommen. Es waren aber nicht nur die Volksarmee an der Grenze, sondern dazwischen waren noch die Kampfgruppen und dann Richtung Ost-Berlin noch die Volkspolizei. Also man musste praktisch 3 Etappen durch, um an die Grenze zu kommen.
War Ihnen klar, dass die vielleicht auch Gewalt anwenden würden?
Nein,
dass die vielleicht schießen würden?
Also absolut nicht. An dem Tag war noch nichts. Hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Und ich glaube auch, da war die Weltöffentlichkeit zu sehr, die den Blick drauf hatte.
Sie sind dann weitergegangen und haben irgendwann was gefunden, wo Sie durchkamen?
So ist es. Ich bin also wirklich bis so gegen 17 Uhr rumgeirrt und immer versucht mal wieder, aber es war nicht so ohne weiteres möglich. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war, jedenfalls um ein paar Ecken. Plötzlich stand ich an der Grenze. Da war aber, wie Sie auch schon gesagt haben, Stacheldraht schon aufgezogen. So im Winkel kann ich mich noch genau erinnern. Es stand ein Volksarmist direkt an der Grenze, aber völlig nett und debattierten über diese neue Abschirmung und ich kann mich genau noch erinnern, wie die Berliner alle sagten, das kann doch gar nicht sein, man kann doch keine Stadt in diesen Dimensionen absperren oder eingrenzen. Dann war noch ein Ehepaar mit einem Kind, weiß ich noch genau, und die Westberliner schnitten diesen Stacheldraht von der anderen Seite durch und dann sind wir da durchmarschiert und ich bin dann zum Moritzplatz in die S-Bahn, glaube ich, ist es, und bin dann von da aus nach Wannsee gefahren.
Jetzt nochmal ganz kurz. Das heißt, die Ostsoldaten standen da mit dem Rücken zum Zaun und haben sich unterhalten, während der
so
durchgeschnitten
und, ja,
wurde?
Ja.
Also die haben das zugelassen?
Ja, absolut.
Wunderbar. Dann sind Sie durch. Wissen Sie noch, wie das Gefühl war, dann im Westen zu sein? Ich meine, das war früher nichts Besonderes, da rumzufahren, ne? Und auf einmal war es das.
Das war die Situation, da denkt man nicht viel. Ich wollte einfach dann zu meiner Tante nach Wannsee. Und was dann auch natürlich geklappt hat, ich war dann so gegen 19 Uhr etwa in Wannsee bei meiner Tante.
Dann haben Sie das Telegramm geschrieben an Ihre Eltern, nehme ich an.
So ist es, ja.
Die haben Sie zurückgelassen, ne? Die konnten Sie jetzt nicht mehr sehen.
Ich bin der einzige Sohn, ja.
Wen haben Sie noch zurückgelassen?
Meine Großeltern und natürlich viele Freunde und viele Studienkollegen. Das Problem war ja, wir machten als Diplom-Ingenieure ja eine Diplomarbeit. Und die ist immer unterschiedlich in der Zeit. Ich hatte zum Glück, das muss ich heute sagen, ich hatte auch schon meine Zeugnisse, mein Diplom in zweifacher Ausfertigung. Und ich traf dann also in West-Berlin, und zwar in dem Durchgangslager Marienfelde, sehr viele aus meinem Semester. Und die waren alle noch nicht fertig. Das war eine Wahnsinnsgeschichte, weil die mussten nochmal dann, weil sie nichts in den Händen hatten, 4 Semester an der TU in Berlin studieren und mussten dann nochmal den ganzen Kram an Prüfungen machen, um ihr Diplom zu kriegen. Und da haben sich natürlich viele entschieden, doch zurückzugehen.
Sie haben ja gesagt, Sie sind an dem 13. August ohne irgendwas losgegangen.
Völlig richtig.
Sie hatten aber Ihr Diplom gemacht. Nur brauchten Sie diese Zettel, die waren ja wichtig für Ihre Zukunft. Wie sind Sie drangekommen?
Erstmal hat schon mein Vater versucht, meinen Studentenausweis zu schicken. Der ist verschwunden. Der hat ein mit Plastiline einen Karton genommen. Der hatte so wie eine Art doppelten Boden und hat den zum Geburtstag geschickt. Und in diesem Karton war unten drin mein Originaldiplom.
Nun waren Sie drüben, haben Glück gehabt, ein Diplom gehabt. Wie ging es dann für Sie weiter? Sie haben gesagt, Sie wollten in die Medizin und wir können verraten, Sie sind Professor geworden und sind Arzt an der Uni Bonn. Wie ging das vonstatten?
Es waren ja nun solche Massen da und es haben ja dann immer noch Leute versucht, die Tage danach nach West-Berlin zu kommen, obwohl ringsherum wohl die Russen mit Panzern und so weiter standen. Also es war hochexplosiv da. Und dann waren trotzdem solche Massen in Marienfelde. Ich wurde dann ausgeflogen in ein sogenanntes Durchgangslager nach Gießen. Und von dem Durchgangslager Gießen, da waren wieder noch zu viele Leute, bin ich dann nach Waldbröl gekommen. Und da haben wir auch, wir Flüchtlinge, 4 Mann in Hochbetten und so weiter geschlafen. Aber wir waren alle so happy, dass wir in der Freiheit waren. Und es kam sofort Firmen auf uns zu. Und zum Beispiel mich wollte unbedingt Interatom haben. Das war aber nicht meine Marschrichtung.
Das heißt, Sie haben dann schnell einen Job gekriegt und es ist für Sie gut gegangen, was die Arbeit angeht. Sie waren da erfolgreich. Privat, wie ist es denn weitergegangen? Sie haben dann im Westen Ihre Frau kennengelernt, ne?
Ja.
Wie haben Sie die kennengelernt?
Karneval.
Tja, wenn man im Rheinland ist, passiert das, ne?
Ja, und zwar gab es ja immer in Bonn solche Feste von den Schwimmsportfreunden. Das war auch ein Sonntag, Neptunsreich. Ja, und da war meine Frau mit ihrer Schwester da und da ist es passiert.
Und dann passiert es so, wie es passiert. Man kommt sich näher und irgendwann entdeckt man, dass man sich liebt und irgendwann entdeckt man, dass man zusammenbleiben will. Irgendwann entdeckt man vielleicht auch, dass man heiraten will. Ja. Davor kommt dann meistens der Schritt, wo man seine Freundin mitnimmt nach Hause und sagt, Mama, Papa, ich möchte euch jemanden vorstellen. Ja. Das war bei Ihnen nicht möglich.
Nein, und deswegen war es dann so, dass meine Frau als Ambassadeur fungierte. Das heißt, wir haben uns 64 kennengelernt im Februar und ich glaube im Jahr 64 oder 65 ist sie dann zu meinen Eltern im Rahmen der Messe. Es war ja äußerst kompliziert. Sie war ja keine Verwandte und wir haben zwar später getrickst, dass sie eine Nichte meiner Eltern waren, was immer auch funktioniert hat. Sie ist dann rübergefahren.
Also das heißt, sie brauchte den Vorwand, Messe heißt Leipziger Buchmesse, dass sie dahin muss?
Ja.
Und konnte dann also in die DDR einreisen?
Ja, also wo meine Eltern wohnten, das war etwa 20 Kilometer entfernt von Leipzig. Sie sind dann sogar illegalerweise mit dem Zug dahin gefahren.
Und genau dazu haben wir Ihre Frau auch befragt und die erzählt uns, wie diese Reise so war.
Also für mich war alles sehr fremd. Schon die Zugfahrt, das, was ja noch eine richtige Dampflokomotive war, die Richtung Grimma tuffte. Die Fenster waren dicht beschlagen und dieses sächsische Dialekt war mir so fremd, dass ich überhaupt gar nichts verstanden habe. Die Eltern meines Freundes, die sprachen zum Glück kein Sächsisch, die konnte ich sehr gut verstehen. Und sie haben mich sehr liebevoll aufgenommen. Sie waren so lieb, dass sie ihr Schlafzimmer mir überlassen haben mit einem riesen Plumeau. Das werde ich auch nie vergessen. Ich versank förmlich unter diesem Kissen.
Also, Ihre Frau ist los. Wie lange durften Sie eigentlich nicht in die DDR einreisen, Herr Opitz? Bis zum Ende?
Nein, nein. Bis Willy Brandt diese Verhandlungen mit der DDR geführt hatte. Und ich meine, das wäre 1970 gewesen.
Aber bis dahin hat Ihre Frau den Kontakt gehalten und sie erzählt uns wie.
Das waren ja die Zeit, bis die Öffnung war mit Willy Brandt. Das waren über 10 Jahre. Die Eltern konnten nicht zur Hochzeit kommen, keine Verwandtschaft zur Hochzeit. Das war wirklich eine sehr harte Zeit, auch für meinen Mann. Aber ich bin viele Jahre, jedes Jahr eine Woche in den Herbstferien zu meinen Schwiegereltern gefahren und habe dann unsere Familie vermittelt, erzählen können, Bilder gezeigt, Fotos gezeigt. Ich habe mit ihnen Fahrradtouren unternommen in der Umgebung. Und so habe ich auch die ganze Gegend meines Mannes kennengelernt, wo er praktisch aufgewachsen ist.
Sie durften dann irgendwann einreisen, Herr Opitz. Wie war das für Sie, als Sie wieder das erste Mal
also,
in die Heimat kamen?
Da graust es mir heute noch, muss ich Ihnen sagen. Und zwar war es so, wir fuhren also nach Friedrichstraße, da war ja dann die Kontrolle. Es ging in die Katakomben runter. Da wurde einem natürlich der Personalausweis abgenommen. Es war so, dass dann meine Frau schon aufgerufen wurde, dass sie also passieren konnte. Und ich saß immer noch dann und mittlerweile schon ziemlich alleine da unten und habe fürchterliche Angst gehabt. Zumal ich wusste, dass ich auf der Fahndungsliste nach 1961, nach der Flucht, gestanden hatte. Ich hatte also wahnsinnige Angst.
Aber es ist gut gegangen.
Und es ist gut gegangen. Ich wurde dann doch noch aufgerufen.
Und haben Ihre Eltern wiedersehen können?
Ja, wir kamen also dann in Köpenick an. Und da stand meine Mutter im Fenster und ließ einen Urschrei los. Und haben wir uns natürlich umarmt und es war eine wunderbare Geschichte, dass man sich nach so langer Zeit wiedergesehen hat.
Herr Opitz, vielen, vielen Dank, dass Sie diese sehr, sehr bewegende Geschichte uns erzählt haben.
D-Radio Wissen 100.